Dieser Text handelt von einem Skandal. Übersetzung. O Vidura, wir haben gehört, dass Brahma eine Tochter namens Vak hatte, die aus seinem Körper geboren wurde und die seinen Geist sexuell erregte, obwohl sich nicht sexuell zu ihm hingezogen fühlte. Erläuterung. Balavan Indriya Gramo Vidvangsam Apikarshati. Das heißt, dass die Sinne so verrückt und stark sind, dass sie selbst den empfindsamsten und gelehrtesten Menschen verwirren können. Es wird daher geraten, dass man nicht einmal mit der eigenen Mutter, Schwester oder Tochter allein zusammenleben sollte. Vidvangsam Apikarshati bedeutet, dass selbst die gelehrtesten Menschen den Drang der Sinne zum Opfer fallen. Maitreya zögerte, von dieser Anomalie seitens Brahma zu berichten, der sich zu seiner eigenen Tochter sexuell hingezogen fühlte. Aber dennoch erwähnt er dies hier, weil es manchmal vorkommt, und das lebendige Beispiel ist Brahma selbst, obwohl er das urerste Lebewesen und der größte Gelehrte im ganzen Universum ist. Wenn schon Brahma ein Opfer des sexuellen Dranges werden konnte, dann ganz zu schweigen doch von anderen, die zu so vielen weltlichen Schwächen neigen. Diese außergewöhnliche Unmoral Brahmas soll in einem bestimmten Kalpa stattgefunden haben. Doch konnte dies nicht in jenem Kalpa geschehen sein, in dem Brahma unmittelbar vom Herrn die vier wesentlichen Verse des Srimad Bhagavatam hörte. Denn der Herr segnete Brahma, nachdem er ihn über das Bhagavatam belehrt hatte, dass er niemals in irgendeinem Kalpa verwehrt werden würde. Also ein bestimmtes Kalpa, was vor dieser Episode sein muss, wo Krishna Lord Brahma erleuchtet hat und ihn danach dann segnet, du wirst über den Verwirrungen des materiellen Daseins sein. Dies deutet darauf hin, dass Brahma ein Opfer solcher Sinnlichkeit wurde, bevor er das Srimad Bhagavatam hörte. Doch nachdem er das Srimad Bhagavatam unmittelbar vom Herrn vernommen hatte, bestand keine Möglichkeit eines solchen Fehlverhaltens. Man sollte indes diesen Zwischenfall mit großer Ernsthaftigkeit zur Kenntnis nehmen. Der Mensch ist ja ein soziales Tier und sein uneingeschränktes Zusammensein mit dem anderen Geschlecht führt zum Fall. Solch gesellschaftliche Freiheit des Mannes und der Frau, insbesondere unter den jüngeren Menschen, ist zweifellos ein großes Hindernis auf dem Pfad spirituellen Fortschritts. Die materielle Knechtschaft, die ist einzig und allein auf sexuelle Bindung zurückzuführen und daher ist die uneingeschränkte Gemeinschaft des Mannes mit der Frau ohne Zweifel ein großes Hindernis. Maitreya führte dieses Beispiel Brahmas an, nur um uns auf diese große Gefahr aufmerksam zu machen. Namaum Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nityanamine Namaste Saraswate Deve Gauravani Prachadine Nivasesha Shunyavadi Paskatyade Satarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama 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 Kathmandu gibt es einen Tempel von Shiva als Pashupatinath. Ein Tempel, in dem Shiva in einer Form verehrt wird, die sich unmittelbar auf diesen Zwischenfall bezieht. Und ich möchte euch ganz gerne aus einer der Puranas über diesen Zwischenfall kurz vorlesen. Als wir dieses Jahr in Kathmandu waren, also wir sind kurz durchgereist, haben wir diesen Tempel aufgesucht und es war eigentlich ein sehr nices Erlebnis, denn dieser Pashupatinath ist der Herr über die Pashu, die tierischen Neigungen im Menschen und hilft einem, ein bisschen Herrschaft daraus zu kriegen. Ich muss das ganz kurz für euch suchen. Das ist jetzt eine andere Beschreibung von dieser Sache. Brahma, der durch Kamas Liebesspeer verwundet war, wünschte sich, seine Tochter zu nehmen. Er versuchte sie zu greifen, doch sie floh von ihm, indem sie die Form einer Kuh annahm. Brahma jagte dann seiner Tochter nach in der Form eines Bullen. Dann wandelte sie sich in eine Stute und lief noch schneller. Brahma wurde zum Hengst. Usha, das ist hier heißt der Vag. Vag wurde daraufhin zu einer Gans, die in der Luft flog, zu einem Dolphin, der im Meer schwamm, zu einem Moskito, einer Krabbe, einer Löwin. Und jedes Mal verwandelte sich Brahma in die entsprechende männliche Form. Somit entstanden alle Tiere auf der Welt, vom kleinsten Insekten bis zum größten Mammut. Eine interessante puranische Darstellung. Nicht? Ihr habt bestimmt oft gehört, dass sich die materielle Welt auf dem Wunsch nach sexueller Vereinigung bewegt, dass das also die Grundlage der Psychologie aller Wesen ist. Und hier sieht man hierfür eine Illustration. Schließlich, als Vag die Form eines Rehs angenommen hatte, entfleuchte sie in den Himmel. Brahma nahm die Form eines Hirsches an und folgte ihr auch dahin. Als die Prajapatis das sahen, waren sie alarmiert. Die Zügellosigkeit, die der Schöpfer aller Wesen zeigte, konnte man nicht vergeben. Die ganze kosmische Ordnung würde durcheinander geraten. Sie riefen also, gibt's nicht irgendjemanden, der ihn stoppen kann? Aber wer wagte es, den kosmischen Vater stoppen? Plötzlich kam aus Brahmas Augenbraue ein furchterregendes Wesen mit wildem Aussehen. Er war Rudra, der Heuler. Mit einem schreckenerregenden Geheule nahm Rudra seinen Bogen und schoss eine feurige Waffe ab, die Brahma durchschlug und ihn ans Himmelsfirmament festnagelte. Auf diese Weise wurde seine Tochter gerettet. Wer bist du? Fragten die versammelten Prajapatis, die Erzeuger der Nachkommen. Ich bin Shiva, antwortete Rudra. Jeder erkannte ihn an seiner Stimme. Shiva war niemand anderes als Ardhanaranari. Nämlich die Form halb Mann, halb Frau, die in der Vergangenheit Brahma die Inspiration gegeben hatte, überhaupt eine Frau zu erschaffen. Brahma und seine Tochter verneigten sich vor Shiva, dem kühnsten und weisesten aller Halbgötter. Brahma dankte Shiva, dass er ihn zurückgehalten von diesem schlimmen Fehler, das ist ja Kindesmissbrauch, nennt sich das, und zwar mit einem Pfeil. Als Zeichen meines Dankes werde ich dich zu Pashupati, dem Herrn der Tiere und dem Herrn von denjenigen, der tierische Neigung kontrolliert machen. Und daraufhin war Brahma so gerührt, dass er Shiva den gewaltigen Bullen Nandi als Reittier gab. Hare Krishna. So, das ist eine interessante puranische Darstellung, die kommt aus einem anderen Purana als das Bhagavad Purana. Die Version des Bhagavad Puranas werden wir in den nächsten Tagen sehen. Ich möchte von diesem Punkt jetzt nicht über die Anziehung zwischen Mann und Frau sprechen, was bestimmt eine interessante Möglichkeit wäre, eine Vorlesung zu diesem Thema zu gestalten, sondern möchte auf einen Punkt kommen, der indirekt mit diesem Punkt verbunden ist und vielleicht eine neue Perspektive auf dieses Thema bringt. Hier haben wir einen interessanten Vorfall, dass Brahma kurz davor ist, einen Fehler zu machen, der ihn in große Konsequenzen verstricken würde. Die ganze kosmische Ordnung würde durcheinander geraten, wenn zu Beginn der Schöpfung ein Kindesmissbrauch im Universum dasteht. Das würde einen sehr unheilvollen Einfluss haben. Dieses Thema ist ja ausführlich besprochen worden in unserer Bewegung. Leider musste das sein. Und wir alle sind in einem gewissen Maße mit dieser Sache vertraut und wissen, dass es also sehr unheilvoll und sehr unglückselige Folgen hat. Lass uns zurückkehren zu diesem Ausgangspunkt. Brahma sieht plötzlich, dass er von Wünschen überwältigt wird, die überhaupt nicht zu tun haben mit seinem spirituellen Wissen und seinen spirituellen Zielen. Das ist ein Phänomen, was auch in unserem Leben oft kommen kann, dass wir plötzlich Wünsche in uns entdecken, die nicht unmittelbar mit unserem spirituellen Ziel, dem Ziel des Krishna-Bewusstseins, in Verbindung zu bringen sind. Und es ist dann ein entscheidendes Moment in unserem spirituellen Leben, was wir mit diesen Wünschen machen und wie weit wir es zulassen, dass sie sich in eine Richtung entwickeln, die nicht heilsam ist für unser spirituelles Leben. Der ideale Zustand im Krishna-Bewusstsein ist, dass es eine Einheit gibt zwischen den tiefsten inneren Wünschen, die man hat, und dem spirituellen Leben. Doch diese Einheit ist zunächst einmal ein Ideal. Es ist nicht etwas, von dem wir selbstverständlich ausgehen können. Und es liegt daran, dass jeder Mensch tiefe Sanskaras in sich hat, tiefste Prägungen, die also ganz, ganz tief sind und wirklich sehr, sehr da drin sind. Ich habe in Zagreb eine solche harmlose Sanskara herausgefunden. Ich habe eine Rast genommen und plötzlich beim Rasten, also plötzlich wachte ich auf mitten vor dem Lautsprecher eines Rolling Stones Konzerts. Das war so laut und die Dynamik und die Heftigkeit eines solchen Ereignisses war so von so zwingender Natur, dass ich fast aus dem Bett gefallen bin. Also ich wachte auf der Kante, wo ich gerade nach unten fiel. Ich war also total verwirrt. Es war so plastisch und so direkt, wie es mir überhaupt nicht, da war nichts Direkteres, was ich an diesem Tag erlebt habe, außer als ich dann gepredigt habe. Das war auch ein sehr tiefer Eindruck. Aber ich habe gemerkt damals, dass diese Eindrücke von meinem vergangenen, sagen wir mal, Nicht-Mönchsleben, meiner Vorzeit vor dem Krishna-Bewusstsein, noch sehr tief im Herzen waren, sodass ich plötzlich mitten in einem harmlosen Mittagsschläfchen aufwachte in einer Atmosphäre, die vor Leidenschaft und Unwissenheit in Flammen stand. In Flammen eben eines Rock'n'Roll-Konzertes, wo es nicht erst zunächst einmal primär nicht um spirituelle Inhalte geht, um es mal höflich und britisch auszudrücken. Jeder von uns, das möchte ich mit diesem Beispiel erläutert haben, hat unglaublich viele Sanskaras, Eindrücke, manche von denen sind ganz harmloser Natur, aber andere sind auch nicht so harmlos. Eindrücke, die wir in dem Leben vor dem Krishna-Bewusstsein gemacht haben und in vielen, vielen Leben vor dem Krishna-Bewusstsein. Und diese Eindrücke sind in uns drin, diese Sanskaras sind in uns drin und werden deswegen manchmal konträr oder entgegengesetzt zu unseren spirituellen Wünschen verlaufen. Ich glaube, wir haben in dem letzten Jahr gesehen, wie durch die Erschütterung, die in unserer Institution sozusagen zu spüren waren, viele Wünsche an die Oberfläche kamen bei Devotees, die sie vielleicht zunächst einmal erstaunt haben, zumindest die andere um ihn herum in Erstaunen versetzt haben. Aber das ist ganz normal, also da werden noch viel, viel mehr sein. Und wir werden uns damit auseinandersetzen müssen in unserem Leben. Wie können wir damit umgehen, dass wir einerseits einen Lebensstil, ein Leben gewählt haben, aufgrund der Barmherzigkeit von Krishna und Prabhupada, das uns in die spirituelle Richtung bewegt, aber auf der anderen Seite mit diesen Sanskaras umgehen, die unter Umständen manchmal völlig gegenläufig verlaufen, in die andere Richtung gehen. Diese Einheit zwischen den Wünschen, den tiefsten, innersten Wünschen und und unserem Lebensziel, unserem spirituellen Lebensziel, können wir nur erreichen, wenn wir verstehen, dass dieses menschliche Leben ein Leben ist, wo wir uns um Läuterung, um Reinigung, um Klärung unseres Bewusstseins bemühen wollen. Heutzutage sagen viele Devotees, also ganz im Einklang mit der modernen Psychologie, dass man muss natürlich sein, indem man seinen Wünschen nachgeht. Doch von einem spirituellen Standpunkt aus ist diese Richtung als eher materiell orientiert einzustufen. Denn diese Wünsche, die wir haben, sind nicht natürlich. Es ist Fremdballast auf der Seele, die da sich angesammelt hat, wie Schaum und Korken und Flaschen, alte Flaschen, in einer Brandung, die an die Küste dieses Meeresgut sozusagen spült. Da sind wir alle überspült von der Brandung unserer materiellen Wünsche mit ganz spezifischen Flaschen, Korken und Plastik und was immer sich da im Herzen so ansammelt in Form dieser materiellen Wünsche. Und man kann damit etwas machen. Kann sie nicht, wenn man sie ignoriert, wird man Schwierigkeiten haben. Wenn man ihnen nachgeht, wird man Schwierigkeiten haben. Aber wenn man sie läutert, dann wird man damit umgehen können. Ich kann mich einmal an eine Vorlesung erinnern, wo Srila Prabhupada an diesem Punkt von zwei sehr aggressiven Deutschen herausgefordert wurde. Prabhupada hatte gechantet, also wir hatten alle gechantet mit ihm zusammen in Königstein. Er war dann auch aufgestanden von dem Vyasasan und wir hatten so getanzt auf der Bühne. Und ich weiß noch, diese Bühne, da saß Prabhupada, dann hat Prabhupada die Lecture gegeben und alle Devotees saßen um ihn herum. Und diese Präsenz von so viel Spiritualität hat also zwei Leute völlig aufgebracht, die sagten, ja, aber, sorry, ihr macht euch doch was vor. Dieses Chanten ist das Schlimmste, was euch passieren kann. Ihr hypnotisiert euch in irgendeinen Zustand herein. Selbsthypnose und so. Und Prabhupada hat es zuerst akustisch nicht verstanden, weil die in diesem German Accent, in diesem deutschen Akzent sprachen. What is it? Und dann sagte einer, Prabhupada, chanting is self-hypnosis, this man said. Und Prabhupada schaute ihn an und lächelte ihn an. Es kam richtig so eine Woge von Überzeugung. No, it is self-purification. Und war total begeistert über diesen Punkt. Es ist Selbstreinigung. es schafft den Unrat aus dem Herzen herein. So toll ist das Chanten. Es ist nicht eine Hypnose, wo man sich in sowas reinbegibt, sondern es bringt das Fremde aus dem Herzen heraus. Ich weiß noch, Prabhupada war total begeistert, wie nice das Chanten ist. Und diese waren sehr aggressiv, diese Leute. Also es ist, ja, man braucht schon ein bisschen Mut, um sich da so, um den Vortragsgebenden, der umringt ist von einer Schar wohlmeinender Schüler, vor allen herauszufordern. Nicht? Die hatte also ganz schön Basas, oder wie man sagt, Biss, sagt man in Deutsch. Aber Prabhupada hat das dann einfach so aufgenommen und dann, was kann man machen? So überzeugt. So, wir können, wir werden alle auf diese Einheit hin getestet werden in unserem Leben. Ob wir einig sind in uns, ob unsere Wünsche, unser Zustand, unser innerer Zustand dem Äußeren, das heißt unserem Lebensstil als Devotees, entspricht. Dieser Test ist ganz natürlich. Ein Beispiel aus den Schriften, wo Krishna seine Devotees testet, ist Haridas Thakur. Das ist nun das härteste Beispiel, was mir einfällt. Es gibt auch gelindere. Aber der wurde ausgepeitscht auf Marktplätzen. Ihm wurde aber vorher die Chance gegeben, zu widerrufen und ein normales Leben zu führen. Er war ja Muslim und die muslimanischen Qazis wollten ihn dazu überzeugen, wollten ihn dazu bringen, jetzt ein normales muslimanisches Leben zu führen und nicht einfach chanten und chanten und chanten. Und er hatte also die Chance, der Todesstrafe zu entgehen, indem er einfach normal wurde. Und wenn man so das nach modern ausdrückt. Aber Haridas Thakur sagte, mein Leben kann ruhig weggehen. Mein Körper kann in Stücke zerrissen werden. Aber ich werde niemals das Chanten aufgeben. Er begründete denn das. Man kann ja sagen, oh, der ist ja ganz schön fanatisch. Nicht? Aber er begründet das. Er sagt, warum kann ich das Chanten nicht aufgeben? Weil meine Seele chantet. Mein Innerstes chantet. Da ist kein Unterschied zwischen meinem Äußeren, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, den Mund, der sich bewegt und die Japamala, die ich verwende und so weiter. Und meinem Innersten, deswegen kann ich euch nicht den Gefallen tun. Wenn dann ein Unterschied wäre, dann könnte ich das ja tun, dann könnte ich aufhören und ein normales Leben führen. Aber innen und außen ist identisch bei mir. So, Krishna wird jeden von uns hier testen. Denn seht mal, was nachher zurück zu Gott geht, ist nicht das Äußere. Das lasst ihr hier, eure Lippen, eure Finger, euren Bauchnabel, eure Zehen und eure Knochen und auch das mechanische Herz. Das lassen wir alles hier. Was Krishna sehen will, ist also nicht eine äußere zur Schaustellung, wenn wir zurück nach Hause wollen, zurück zu Krishna. Was hingeht, ist unser Inneres, wenn es überhaupt hingeht. Nämlich unsere innersten Wünsche, unsere innerste Spiritualität. Wenn wir getestet werden, braucht man dazu eine bestimmte Kraft, um diesen Test zu überstehen. Und natürlich in erster Linie eine Integrität, nicht, dass das Innere dem äußeren Lebenswandel entspricht. In der Bhagavad Gita sagt Krishna, dass ihm diese inneren Devotees sehr lieb sind. Diese Devotees haben eine bestimmte Kraft entwickelt, den äußeren Herausforderungen und den äußeren Ablenkungen zu trotzen und nicht bei jeder, sagen wir mal, kleinen Schwierigkeit sofort ihre Leben aufzugeben oder wenn der Wind sich mal dreht, sich auch nach dem Winde, nach dem Winde zu richten oder so, nach dem Winde auszurichten. Diese Qualität der Toleranz im spirituellen Leben, was die äußeren Einflüsse, die einen ablenken können, bestimmt, wird im 12. Kapitel der Gita toll erklärt und ich werde es euch gerne vorlesen. Samaha Shatro Chamitrecha Tatamana Pamanayo Shitoshna Sukadukeshu Samasanga Vivarjita Tulyaninda Stutiyamoni Santushto yena kenache aniketa sthiramati bhaktiman me priyo namaha. Wer Freunden und Feinden gleichgesinnt ist, wer bei Ehre und Schmach, Hitze und Kälte, Glück und Leid, sowie Ruhm und Schande Gleichmut bewahrt, wer stets frei ist von verunreinigender Gemeinschaft, wer immer schweigsam und mit allem zufrieden ist und wer sich nicht um eine Unterkunft sorgt, wer im Wissen gefestigt ist und sich in meinem hingebungsvollen Dienst beschäftigt, ein solcher Mensch ist mir sehr lieb. Und Prabhupada sagt so, manchmal wird man gelobt, und manchmal beleidigt. Das bringt das Leben in der menschlichen Gesellschaft nun mal so mit sich. Doch ein Gottgeweihter ist immer transzendental zu künstlicher Ehre und Schmach, künstlichem Glück und Leid. Er ist duldsam. Und ist diese Duldsamkeit oder Toleranz sehr, sehr wichtig, weil wir werden 100% getestet werden. Haribol. Schaut nicht so. Was wird sein? Das ist gut. Das muss sein. Bhaktivinoda Thakur spricht mit dem Heranreifen zu einem spirituellen Menschen, den Vergleich von einem Stück Eisen, das heiß geschmiedet auf einem Amboss fährt. Er sagt, die materielle Welt ist der Amboss. Wisst ihr, was ein Amboss ist? So ein Stahlstück, sehr hartes Stahl. Und die materiellen Leiden und die Tests sind wie der Hammer. Muss sein. Entschuldigt mein Temperament. Das wird sein auf unserer Reise zurück zu Krishna. Werden wir geschmiedet werden, dass wir die richtige Form dann annehmen und in Form kommen. So, in dieser Zeit, wo wir geschmiedet werden, sodass wir wirklich eine Einheit erreichen zwischen unserem Inneren und Äußeren, da ist es gibt es etwas ganz, ganz Wichtiges, was ich heute zum Schluss noch ansprechen möchte, nämlich die Kraft von Gemeinschaft. Geschmiedet zu werden ist anstrengend. Um dann eine Widerstandskraft zu entwickeln, kann einem am meisten die gute Gemeinschaft mit Devotees helfen. Viele Devotees in denen fällt es auf, dass sie so geschmiedet werden, und sie denken dann, ich muss diesen Druck, um das zu erleben, ist es für mich vielleicht das Beste für mich, Gemeinschaft zu pflegen, und sie heiraten dann meistens aus so einem Motiv, sich einfach ein bisschen zu stehlern. Und der Grihastha Ashram gibt auch diese unglaubliche Kraft. Wenn da eben eine Community, ein gegenseitiges Verstehen und sich unterstützen besteht. Ich glaube, dass ihr alle, die meisten von euch sind ja im Grihastha Ashram, ihr könnt da besser drüber sprechen als ich, aber ich weiß von Gesprächen mit Devotees, die also in diesen Ashram gehen, dass das ein ganz wichtiges Motiv für sie ist. Sie brauchen irgendeinen Halt in dieser Welt, irgendwas, wo was sicher ist, wo sie bestehen können in einer Beziehung. Wenn ihr dieses Konzept, was vielen von euch bekannt ist aus eurem eigenen Leben, einmal erweitert, kann man das Zweite finden. Die große Kraft, die einen unterstützt, ist Gemeinschaft und Freundschaft. Und besonders ist es etwa, kann man so etwas auch finden in einer Gemeinschaft von Devotees. Nur ist es interessant, dass es zwei Arten von Gemeinschaften gibt. Eine Pseudo-Gemeinschaft und eine wirkliche Gemeinschaft. Das ist jetzt etwas aus der Soziologie. Wenn man in eine Gemeinschaft hineingeht mit dem Verständnis, was kann ich mir da holen, dann ist es eine Pseudo-Gemeinschaft. Wenn man in eine Gemeinschaft hineingeht, wo man mit dem Verständnis hineingeht, was kann ich dort geben, wie kann ich mich dort einbringen, dann wird es zu einer wirklichen Gemeinschaft. Und ich möchte es sehr gerne erläutern. Stellt euch mal vor, hier kommt jemand hin, nur mit dem Sinn, was kann ich mir nehmen? Er kommt in die Gemeinschaft, er sieht diese tollen Bananenbäume und findet die gut für sein Shishirada Madan Mohan Ki Jai, findet sie gut für sein Apartment, und plötzlich merkt man, da ist ein Bananenbaum verschwunden. Und dann kommt er wieder und denkt, Mensch, dieser Stuhl da, der ist endlich mal ein gepolsterter Stuhl, nicht? Und plötzlich fehlt dieser Stuhl, nicht? Und dann sieht er den kleinen Ramai, der jüngste in unserer Gemeinschaft, und denkt, der kleine Ramai, der ist super, und plötzlich fehlt der Ramai. Nicht? So, nur mal als Beispiel. Und dann sieht er Braj Mohans tolles Pavitra und sagt, das will ich haben. Und plötzlich fehlt Braj Mohans sein Pavitra von allen Dingen. Und Bilder fehlen und so weiter. Sofort haben wir den Eindruck, der passt nicht in die Gemeinschaft. Sein Hiersein hat andere Zwecke. Nicht so? So, das ist ein ganz deutliches Beispiel, aus dem deutlich hervorgeht, wie dieses Konzept, ich nehme was, das ist nicht gemeinschaftsfähig, ist nicht gesellschaftsfähig. Was springt dabei für mich heraus? Man muss anfangen, weil dann ist die Gemeinschaft nur, wenn jeder so ist, ist es nur die Gemeinschaft von Räubern. Und Räubern können keine Gemeinschaft pflegen. Es ist vielmehr so, dass um eine wertvolle Gemeinschaft zu pflegen, ob das nun eine Zweiergemeinschaft ist, also eine Freundschaft, eine Ehe oder auch Golokadam, was ja auch eine Gemeinschaft ist. Es ist sehr, sehr wichtig, dass man sich überlegt, was kann ich geben? Nur an diesem Punkt wird jeder sagen, ja, mit deinem Beispiel, mit deinem tollen Beispiel, das klingt einleuchtend, aber warum immer auf der anspruchsvollsten Ebene sein? Ich fühle mich nicht immer, dass ich irgendwas geben kann. Ich bin zu arm in mir selber drin, als dass ich immer nach außen geben kann. Das ist nicht möglich für mich, nach diesem Ethos zu leben. Das ist etwas für ganz hochspirituelle Menschen, ganz religiös und so weiter und so fort. Es muss für mich etwas, ich muss davon etwas haben. Es ist ja bekannt, man kann vielleicht nur eine Gemeinschaft, solange wieder was dabei ist, dabei rumkommt für einen. Doch das Leben ist anders. Das Leben ist so, wenn man etwas gibt, erst dann bekommt man etwas. Wenn man sich aber etwas nimmt, gewaltsam, dann bekommt man nichts dadurch. Ich möchte euch eine kleine Geschichte aus der indischen Volksweisheit erzählen, von einem König, der kurz bevor, sagen wir mal, den Thron verließ, sein Militär einlud, um ein Bankett zu geben, ein Festmahl. Und die saßen also dann alle vor den Tischen und wollten gerade anfangen. Jeder hat einen Tisch mit vielleicht 51,5 Präparationen vor sich. Und wollte gerade anfangen und der König sagte Folgendes. ihr könnt essen, aber es gibt eine Regel. Die Regel ist, dass ihr nicht essen könnt, indem ihr den Arm beugt. Die Finken. Und wen ich erwische, dass er den Arm beugt, der wird mit der Todesstrafe bedacht werden. Und ich fing also jetzt an, zu versuchen zu essen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal versucht habt, zu essen, ohne den Arm zu beugen. Das ist also, ich habe es rausgefunden, wie es geht, aber normalerweise geht es nicht sehr. Ich habe es einmal probiert, draußen. Da habe ich so gedacht, okay, ich würde mir einfach das so von hoch oben runter. Aber das ist so eine leidvolle Essangelegenheit. Ja, oder man lässt es fallen. Erstmal trifft man nicht immer, wenn man es nicht gewöhnt ist. Und zweitens ist das auch, wenn das so auf die Zähne fällt, und dann ist das einfach nicht. Die Freude ist, der Genuss ist nicht der gleiche. Man muss den Arm beugen. Die Militärs waren also da und versuchten das, aber es klappte nicht. Dann sagte der König, okay, ich entlasse euch, dann tue ich meine Dienerschaft eben einladen. Und er holte seine Dienerschaft und nach dieser Geschichte dauerte es 47 Minuten, bis sie 47 Sekunden, bis sie es raus hatten. Und zwar nahm der eine Diener des Ersten und steckte es seinem Nachbarn in den Mund. Der Nachbar nahm auch das Essen und steckte es dem, der ihm das Essen in den Mund gesteckt hatte, in den Mund hinein. Und so aßen die also, indem sie sich gegenseitig speisten. So humorvoll diese Geschichte wirkt, so wahr ist sie. Im Leben muss man es lernen, auf so eine Weise zu leben, dass man Gemeinschaft, wenn man nicht ein einsamer Wolf sein will, und das ist sehr schwierig, als einsamer Wolf durchs Leben zu kommen, besonders durchs spirituelle Leben. Wenn man also Gemeinschaft sucht, muss man sehen, wie kann man sich einbringen in eine Gemeinschaft. Und dann wird man auf diese Weise plötzlich Zuneigung und Versorgung und Sicherheit und eine Mission im Leben spüren. Ich möchte jetzt noch einen persönlichen Punkt zum Abschluss bringen und dann die Vorlesung zusammenfassen. Ich bin ganz persönlich der Meinung, dass wir das versuchen sollten, in Goloka Dham. Ich könnte mir gut vorstellen, dass dieses Projekt ein sehr vorbildhaftes Projekt werden kann, wo Menschen hinkommen und sich einfach spirituell etwas mitnehmen und so weiter. Aber dazu ist noch ein wichtiger Schritt nötig. Ich war jetzt für zwei Wochen, für nicht durchgehend zwei Wochen, aber immer wieder vom Predigen hierher zurückgekommen. Mir ist aufgefallen, dass noch nicht unsere Devotees, wir haben ungefähr 70 Devotees, habe ich einmal gehört, dass sie noch nicht genug inspiriert sind, am Tempel teilzunehmen. Ich denke, wir müssen sehen, dass viele dieser Devotees jetzt auch ihr eigenes Leben haben. Sie sind arbeitstätig und berufstätig und das ist sehr wichtig und sehr schön. Aber wir müssen sehen, wie wir als Gemeinschaft noch so anziehend das gestalten, dass sich einfach alle angezogen fühlen. Nicht, dass man ihnen sagen muss, komm doch bitte auch mal, sondern dass sie sagen, ach, ich will kommen, wenn ich eine freie Zeit habe, weil es so anziehend für mich ist in der Gemeinschaft. Das ist sehr wichtig, dass wir uns darüber Gedanken machen, jeder Einzelne, wie wir mithelfen können, eben etwas in die Gemeinschaft hereinzubringen. Wir sehen im Augenblick das Phänomen in manchen der ISKCON-Tempel, dass wir Tempel haben, die sind fast abbezahlt, sind fast da, aber die Devotees sehen nichts, wo sie sich einbringen können und wollen. Und leben deswegen so ein unattraktives Leben über das, was nicht so entwickelt ist, wie das eigentlich sein könnte. Ich denke, es ist ein wichtiger Punkt für uns darüber Gedanken zu machen, wie wir hier das so schaffen können. Es gibt da verschiedene Ansprüche. Da muss es vielleicht eine Videoecke geben, da muss es vielleicht eine Klatschecke geben. Also Klatsch meine ich nicht, eine Austauschecke geben. Da muss es vielleicht, was weiß ich, geben. Was allerdings natürlich spirituell angehaucht sein, weil wir ja eine Tempelgemeinschaft sind und eine spirituelle Gemeinschaft. Vielleicht muss es so ein Gemeindezentrum geben, wo die rein menschlichen Bedürfnisse abgedeckt werden und vielleicht im Tempel so ein attraktives, spirituelles Programm, wo jeder kommt. So einer wie ich muss auch im Augenblick ein bisschen noch schweigen, weil im Augenblick so viel, wenn man den Mund ein bisschen spirituell so, wenn man Aufforderungen macht, ist das im Augenblick nicht so beliebt, weil so viel in der letzten Zeit davon zu hören, in den letzten Jahren davon zu hören war. Ich sehe das auch ein. Aber ich denke trotzdem, dass das Ziel sein muss, eine Gemeinschaft zu bilden, die eben, wo man sich auch austauschen will, also es soll natürlich sein, nicht gezwungen. Gezwungen, das war vielleicht das ist ein altes Paradigma, das funktioniert nicht. Es muss natürlich sein. Ich denke, das wird sich mit der Zeit wahrscheinlich auch wieder einpendeln, aber es ist ganz gut, auch darüber zu sprechen, dass jeder ein bisschen nachdenkt, wie kann er sowas möglich machen. Gut, ich möchte kurz zusammenfassen. Es ging uns zunächst einmal, hörten wir von Brahmas Anwandlung und Wünschen, Mathe und Wünschen, und haben dann daraufhin gefolgert, das Innere muss mit dem Äußeren eins sein, denn man wird getestet. Brahma wurde auch getestet. Nun, meistens, um diesen Test der Toleranz zu machen, muss man ein starkes inneres spirituelles Leben haben. Das heißt, nur Bhajan, das heißt, deine persönliche Vertiefung in den heiligen Namen, in das Lesen, gibt dir diese Kraft der Toleranz. Jemand, der schwach ist im Bhajan, kann also in der Verehrung Krishnas, kann niemals die Kraft der Toleranz haben, wenn die Tests kommen. Und wenn er geschmäht wird, dann ist er völlig durcheinander. Wenn er Geld hat, ist er völlig durcheinander. Wenn nicht so gut läuft, wenn er krank ist, ist er völlig durcheinander. Wenn die Fahne umschwenkt und moderne Richtungen kommen, also manche sind ja sehr gut, aber so, ich meine das Nicht-Heilsame, ist er völlig durcheinander. Nur der Bhajan, das gibt einem diese innere Kraft. Nun, der letzte Punkt war, dass, was einem auch Kraft gibt, ist eben die gute, eine tiefe Gemeinschaft, die man hat mit Menschen. Und die damit verbundene Bitte oder Inspiration, dass wir uns Gedanken darüber machen, wie wir diese Gemeinschaft eben so anziehend machen können, dass jeder gerne kommt einfach und jeder einfach sich gerne einbringt und so weiter. Da. Wir haben ein Riesenhaus, wir haben da Möglichkeiten, wir können das kreativ gestalten und so weiter. Wir müssen nur ein bisschen aus unserem, nur ein bisschen interessante Sachen machen. Jeder Tag ein Festival, so, nicht? Gut, ich habe das Ende erreicht. Habt ihr hierzu irgendwelche Fragen? Uli. Weil das erste Symptom, was du merkst, ist, dass sich Dinge in deinem Leben verändert. Einstellungen, Ideen. Und du kannst es auch daran merken, dass sich äußere Umstände verändern. Es ist plötzlich anders. Und sehr oft sind diese Veränderungen, die im Leben dann eintreten, erfordern ja, dass wir uns jetzt darauf einstellen. Wir müssen etwas machen. Nicht? Und wenn wir verschiedene Wahlmöglichkeiten haben, können wir davon ausgehen, dass jetzt also Krishna schaut, was wir da jetzt machen. Ganz einfach, wie jetzt wird es bald Winter werden und wir müssen jetzt langsam irgendwann mal uns Gedanken machen, was wir mit der die Heizung wieder anzuwerfen. Ich glaube, jetzt noch nicht, oder? Gestern hatten wir eine tolle Heizungserfahrung gehabt. So schön, wenn Winter ist, wenn die Heizung funktioniert. Nicht so, so ist es auch im Leben. Da kommen Umstände und du musst dich dann einstellen. Wie wirst du reagieren jetzt? Da kannst du sehen, das Leben ist über Bhakti. Siddhanta Saraswati hat gesagt, das Leben ist eine einzige Prüfungshalle. Also da geht's darum, was wird er jetzt tun? Jean-Paul Pascal, ein französischer Dichter, sagt einmal, der Mensch ist irgendwo zwischen den Göttern und den Tieren und alle schauen, was wird er jetzt machen? Finde ich toll. Poetisch so ein bisschen ausgedrückt. Ne? So, du bist hier in der menschlichen Lebensform, Olli, und die Frage ist, was wirst du jetzt machen? In welche Richtung wirst du dich entwickeln? Gar nicht so was Besonderes getestet, es ist laufend da. Du bist schon so viele Male getestet worden und hast so viele Male es bestanden und nicht bestanden. Ein Test des Morgens da, wenn der Wecker klingelt. Was? Und die Götter schauen, was wird Olli jetzt machen? Übrigens, heute ist der Geburtstag, also der Erscheinungstag von Bhakti Charu Maharaj. Das muss gefeiert werden. Und da bin ich nicht so gut, da musst du mich bei dir fragen. Ja. Ich denke persönlich, also Projekte müssen so etwas haben. Man muss das lokal machen, weil ja, da ist es sehr wichtig, dass nicht nur eine, sondern mehrere Persönlichkeiten. Da muss ein Management-Input sein und ein spiritueller Input sein und so weiter und so fort. Ein Kommunikationsinput, jemand, der sich um Kommunikation kümmert. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass es sehr gut wäre, wenn mal einer das soziologisch unseren Haufen Devotees untersuchen würde. Was brauchen die, um glücklich zu werden in einer spirituellen Weise? Das ist eine Wissenschaft für sich. Oh, Gemeinschaft bilden, das ist nicht, das ist meistens nicht ungefähr. Das ist eine Riesenwissenschaft. Also da gibt es die Top-Experten. Ich habe in Sarajevo, auf dem Flug nach Sarajevo, so einen Menschen vom zivilen Friedensdienst gemacht. Weißt du, der schickt die Bundesrepublik jetzt so Top-Leute, die sind Professoren und Doktor, in die Krisengebiete, Kosovo und Granj und wie das da heißt, wo diese Konflikte sind. Und die tun eine gewaltfreie Konfliktlösung herbeiführen. Und das ist also eine riesige Arbeit. Um in der Gemeinschaft zu leben, musst du ein bisschen gemeinschaftsfähig sein auch. Das kann man lernen. Wenn du zum Beispiel einen Konflikt hast, da gibt es drei Schritte, die der sagt mit jemandem. Erstmal, du musst erstmal aus deinem Rahmen rauskommen und versuchen, den zu verstehen. Wie denkt denn der? Wieso ist er jetzt gerade dabei, will er mich abschlachten? Da muss man erstmal drauf kommen. Du musst total ihn verstehen. Und meistens merkst du dann erstmal bei dir, dass du gar nicht so wütend auf ihn sein kannst, weil aus seiner Sicht hat er eigentlich recht, wenn er das so sieht. Und dann kommt der nächste Punkt. Da musst du ihm gegenüber irgendwie ein Signal geben, dass du ihn verstehst. Am besten musst du seine Situation so wiederholen, dass er sich darin wiederfindet. Genau so geht mir das mit dir. Und dann musst du eine Bereitschaft herbeibringen bei dem anderen, dass er Interesse hat, das mit dir zu lösen. Manchmal sagt man ja, Küfer, mit dem Stück will ich gar nichts zu tun haben, der riecht doch schlecht in der Psyche. Du musst sehen, dass ein Interesse ist, das zu lösen. Und da gibt's irgendwie, musst du das irgendwie herbeikriegen, das habe ich jetzt auch. Wir konnten nicht so ins Detail gehen. Und dann musst du als nächstes, geht es los, musst du deinen Punkt bringen, wie du das siehst. Und dann müsst ihr das aushandeln. Das sind Wissensgebiete, die kann man studieren. Ich denke, das ist gar nicht wichtig, es ist gar nicht nötig, das so wahnsinnig zu studieren. Das ist eigentlich normaler Menschenverstand, aber da muss man mal raufkommen. So, das war jetzt nur eins, Konfliktlösung. Es gibt so viele Themen. Im Krishna-Bewusstsein, wenn wir alle nur Krishna wollen, geht das einfach. Aber wir wollen ja nicht alle Krishna, nur. Also nur, ganz allein. Wir wollen ja noch was anderes. Motivation und so. Aber um das einfach zu sagen, was eben in der Welt nicht so da ist, um eine Gemeinschaft zu bilden, hätten wir eigentlich hier. Man hat auch untersucht, wenn sich eine Gruppe von Menschen auf die Verehrung Gottes richten kann und ihn ins Zentrum stellt, dann ist ja in dem Kontakt mit ihm werden ja diese ganzen Hindernisse so langsam rausgedunstet. Dann geht es eigentlich auch. Das merken wir ja habt ihr Jamashtami gesehen? Jamashtami, da war das ein Wunder. Da waren so viele verschiedene Leute und so viele verschiedene Denksysteme und so weiter und so fort. Aber die kamen alle zu Radha Madan Mohan und waren total happy. Also viele haben mir gesagt, das war das schönste Jamashtami in meinem Leben. Und wir waren so bang, bang, bang. Bang, 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 hoffentlich wird das was, hoffentlich ist jeder einfach spirituell erhoben und hoffentlich wird jeder mal ein bisschen glücklich in seinem Leben mit Krishna und so weiter nicht, weil sie sich auf Krishna fixieren können. So. Also wenn du das mal studieren willst, wie man gemeint, du bist doch ein bisschen gebildet und so, fernsehmäßig und modern aufgeschlossen, intelligenter Mensch von heute, so dass ein bisschen studieren, wie kann man eine Gemeinschaft bilden, so dass jeder eben froh und glücklich ist und freudvoll da ist, das wäre total gut. Was man also zusätzlich noch zu der Deity-Verehrung machen könnte. Gut, jetzt haben wir 9:05. Ich möchte euch alle einladen, wenn ihr wollt. Wir haben ein interessantes Seminar, Tempel des Herzens, fängt um 19.30 Uhr heute an. In dem Konferenzraum wird es sein. Und dann morgen Radhastami. Ladet vielleicht noch Leute ein, Freunde oder Devotees von überall, dass wir auch ordentlich feiern können. Srila Prabhupada ki jai, Kisi Go Nitai ki jai, Go Premanandi, Hari Hari Bo.